Ja, Raspberry Pi 4 als Freifunk-Offloader, Enttäuschung oder kleines Geschwindigkeitswunder. Schauen wir uns mal an. Genau, die Motivation war, wir brauchen einen kleinen, performanten Offloader, weil der Futro braucht leider ein bisschen arg viel Strom für das, was er so leistet, meistens so 20 bis 25 Watt. Die Intel Compute Sticks sind deutlich zu teuer, also da geht halt ab 150, 180 Euro los und haben meistens keinen Ethernet-Port, also auch irgendwie nicht so toll. Raspberry Pi 3 war eigentlich viel zu langsam. Fast die Offloader war da nicht wirklich toll. Dann kam die Hoffnung Raspberry Pi 4. Ich meine, die Ankündigungen überall waren schon hier Gold Standard in Single Computing und überall hieß es, das ist jetzt das neue heiße Ding und es funktioniert auf jeden Fall super toll und so viel schneller als das Raspberry Pi 3. Genau, ein bisschen Vergleich. Raspberry Pi 3 hat so um die 10 bis 20 Mbit fast die Durchsatz gebracht. Ist halt nicht gerade schön. Nur USB 2.0, älteren Cortex. Beim Raspberry Pi 4 steht jetzt dran, man schafft endlich die volle Gigabit-Geschwindigkeit fast. 800 bis 900 Mbit per LAN. Wir haben endlich USB 3.0-Ports, das heißt, man kann vielleicht sinnvoll endlich einen zweiten Ethernet-Port anstecken und eine deutlich modernere CPU. Genau, dann habe ich das Ding bekommen. Eins der ersten, juhu. Dann kamen die ersten Ernüchterungen. Er hat immer noch den Broadcom-Chip, der kein 802.11s kann zum Meshing, was wir in München aber einsetzen. Also selber meshen wird er nicht können, per Wi-Fi zumindest. Gut ist die Frage, will man das eh mit einem Chip, der keine Antenne hat. Aber ja, gut. Gluon wird es deswegen auch nicht unterstützen, weil 802.11s jetzt vorgeschrieben ist, sonst ist das Target einfach auf Broken. Also wird es kein Gluon so schnell zumindest damit geben oder man muss ein Broken-Build benutzen, also das Build-Flag auf Broken setzen. Gut, wir wollen ja erstmal nur vergleichen, ob das Ding schnell ist. Also Raspbian Buster genommen, weil im Grunde ist das Teil ja jetzt, wenn es dann ein Offloader ist, auch nur ein Gateway im Client-Modus. Im Batman setzt man es auf Client statt auf Server und im Grunde ist es dasselbe. Genau. Und man hat natürlich dann die Vorteile, wenn man keinen Gluon drauf hat, ich kann da alles installieren. Ich kann da meinen Matrix-Server draufschmeißen, ich kann da meinen Unify-Controller mitlaufen lassen, was natürlich für Messen und so super ist, weil ich habe dann alles in den kleinen Boxen dabei und ist perfekt. Genau, daraus ergaben sich dann die Ziele. Ich will das Client-Netz per Wi-Fi und LAN haben, ich will auf jeden Fall Mesh und LAN können, damit ich welche Geräte auch immer hinten dran hängen kann und einfach damit mesche und mir nicht Gedanken machen muss, kann ich jetzt das dahinter hängen, ist das nur ein Gateway, was auch immer, sondern es soll ganz normal wie Freifunk sich verhalten. Mit und ohne VXLAN. VXLAN deswegen, weil wir Meshing über VXLAN nur noch machen. Bei uns in München. Es soll auf jeden Fall auf der Knotenkarte mit auftauchen, weil ich außerdem, weil ich erstens die Statistiken haben will. Zweitens steht bei uns auch in den Nutzungsbedingungen drin, dass man eigentlich da auftauchen sollte, allein schon wegen Netzhygiene und Co. Uplink sollte per LAN funktionieren. Bei jedem Boot soll es genauso hochkommen, dass alles funktioniert. Und man nicht jedes Mal erst von Hand noch drin rumfrickeln muss. Und es soll gleich gut dokumentiert sein, dass andere Leute das nachbauen können. Genau, verwenden tue ich Raspbian Buster, Batman 2019.2, wegen den ganzen Fixes für Batman 5, FastDV 18 und XResponDE als ResponDE-Daemon. Ist ein Python-Skript einfach. Genau. Für Batman, wir haben eben Batman 5. Das heißt, wir müssen die Kernel-Module selber kompilieren, weil leider Batman 5 es in Buster nicht mehr reingeschafft hat. Batman 2019.2 es nicht mehr in Buster reingeschafft hat. Genau, da gab es ein paar Fallen. Man denkt, man geht her und kompiliert das, weil man hat ja die Raspberry Pi Kernel-Header. Man kompiliert es also genauso wie unter dem normalen Debian das der Fall ist. Jetzt ist das Problem, alle Raspbian Images sind cross-compiled. Das heißt, sie sind auf x86-64 compiled. Für ARM. Das heißt, alle Kernel-Build-Scripts, die auf der Platte liegen, nachdem man die Raspberry Pi Kernel-Headers installiert hat, sind leider x86-64. Das heißt, ich muss erst hingehen und mir meine Kernel-Scripts neu compilen, damit ich danach auch meinen Kernel für das Pi auf dem Pi compilen kann. Ist so ein kleiner Pitfall, hat mich ewig ge zum Suchen gekostet, mit warum jetzt da was nicht compiled, weil es bricht halt irgendwo mittendrin im Build-Prozess ab vom Kernel-Modul und sagt hierher und nicht weiter. Wrong 11. Ja gut, es war dann schon klar, dass es das ist, aber wo zur Hölle? Genau. Die KMS hat auch keine Abhängigkeiten auf Raspberry Pi Kernel Headers, sondern nur auf Linux Image Kernel Headers, das aber leider die falschen Headers mitbringt. Muss man wissen, muss man halt extra installieren. Genau, so sieht dann so eine DKMS-Config aus. Im Grunde ganz simpel. Installiert dann auch immer wieder brav den aktuellen Batman zum Kernel, wenn es ein Kernel-Update gibt. Genau. Dann geht es schon an die Interface-Konfiguration, nachdem wir jetzt Batman haben. Wir wollen eine reproduzierbare MAC-Adresse haben, die möglichst auf das Node spezifisch ist, damit wir keine MAC-Adresskonflikte im Freifunk auslösen, weil jemand das Ding nachbaut. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, für mich selber kann ich da jetzt einfach rein copy-pasten meine MAC-Adresse. Ich habe gedacht, wenn ich das jetzt als Beispiel online stelle, habe ich morgen 15 Nodes mit der gleichen MAC-Adresse. Deswegen habe ich das nicht online gestellt und habe mir gedacht, okay, in Debian kann man schön tricksen. Also machen wir ein Pre-Up-Skript, was sich die MAC-Adresse von ETH0 raussucht und genau die aufs Batman-Interface prügelt. Weil die ist auf jeden Fall unique für das Pi. Die ist da und die ist bei jedem Boot gleich. Das war die einfachste Lösung. Einfach pragmatisch. Wie gesagt, ist Frickelfunk. Man kann ja auch mal ein bisschen was schön machen. Genau, FastDie ist eigentlich genauso, wie man es denkt. Man nimmt die Konfiguration, die man auch auf den Gateways zum Beispiel findet, und passt die einfach für sich an und fertig ist. Genau. Keys und Ports findet man in den jeweiligen Site-Confs meistens von den Communities. Und da aufpassen, wirklich vorher überlegen, in welches Segment man will, dass man auch wirklich den richtigen FastDie-Port nimmt. Sonst mescht man später mit einem anderen Segment, verbindet sich aber auf dem Gateway zum Beispiel Umland West, und bei uns hinten in Welt meschst du, was dann zu lustigen Seiteneffekten führt. Du kriegst dann DHCP-Leases aus dem falschen Netz, das wird dann wieder nicht mehr geroutet. Also da wirklich aufpassen an der Stelle. Genau. Wir haben X-Respond-D geforkt. Also das ist der quasi, der später macht, dass man das Node auf der Karte sieht. Wir haben das geforkt und ein bisschen angepasst, dass es eben auch für die Gateways wieder richtig tut. Das war ein bisschen lange ungepflegt und wir haben das alles angepasst. Config ist straightforward. Man trägt ein, wie das Ding heißen soll, wer der Ansprechpartner ist, alles andere liest er aus dem System aus und los geht's. Auf den Teil auch aufpassen, weil viele Communities wollen einfach, dass wenn man Teil des Netzes ist, dass man auch als Teil des Netzes angezeigt wird und man nicht erst 2 Stunden im Batman suchen muss mit, hey, hier hängt aber auch noch ein Node auf dem alten Gateway, wer zur Hölle ist das? Also da einfach freundlich zu den Communities sein und sich auch zeigen, wenn man schon mitmacht. Genau. Dann, das war jetzt alles zusammen konfiguriert quasi. Das Batman-Interface ist da. Wir sehen einen Gateway als Neighbor. Ja. Wir sehen auch, wir haben IP-Adressen bekommen aus dem Netz und wir tauchen in den Statistiken auf. So, ist ja jetzt soweit schon mal schön. Jetzt wollen wir mal wissen, was geht denn hier eigentlich so durch? Ich habe das dann getestet an einem Gigabit Synchron und wir sehen, so HTTPS, das heißt, wir machen ja hier auch noch Verschlüsselung dann extra vom Pi selber per FastDie, die geht auf jeden Fall schon mal 115 Mbit durch. Was jetzt, sagen wir mal, für so eine kleine CPU und für so ein kleines Gerät schon richtig, richtig schön ist. Genau, noch ein bisschen mehr getuned habe ich dann später noch. Und wenn man noch ein bisschen spielt und ein bisschen guckt, dann kommt man so auf im Peak 180 Mbit. Was dann, denke ich, eine ganz gute Leistung ist für so ein kleines Gerät, was auch wirklich wenig Strom braucht. Genau, also, es funktioniert soweit, Performance sieht gut aus. Jetzt kann man weitermachen. Jetzt kann man mit den anderen Steps weitermachen, weil wenn hier jetzt schon gekommen wäre mit, okay, es schafft 30 Mbit, hätte ich dann aufgehört, weil dann brauche ich auch kein kleines Netz mehr und nichts mehr dran bauen. Genau. Client-Netz habe ich mir gedacht, will ich auf jeden Fall eben per LAN und per Wi-Fi haben. USB-Adapter wäre eine Idee gewesen. Ich persönlich bin nicht so der Fan. Man sieht ja schon auch mit dem Wi-Fi-Adapter, der jetzt da ist, sieht nicht schön aus. mit so einem USB-Dongle da dran, und sehr stabil laufen diese Dongle meistens auch nicht, muss man leider dazu sagen, weil wenn, dann muss man wieder einen ganz teuren kaufen, und wenn mein Dongle mehr kostet als mein Raspberry Pi, ist halt die Frage, ist auch irgendwie jetzt nicht so geil. Also mache ich WLAN-Tagging und Switche dafür sind jetzt wirklich nicht mehr so teuer, und die kann man ja auch für andere Sachen dann noch einsetzen und für andere Projekte. Also ist das einfach der Weg, den ich fürs Client-Netz gehen will. Getaggtes WLAN aus dem Ding rausschieben und passt. Ist ja auch vom Durchsatz her, passt es ja. Wenn wir 800, 900 Mbit schaffen und 180 maximal schaffe ich auf dem FastDie, ist der Port nicht zu. Genau, per Wi-Fi. Der interne Chip hat 802.11ac mit 80 MHz und allem. Das heißt, der kann richtig Bandbreite. Es sind eben dann keine Dongles notwendig, aber klar, Reichweite ist limitiert. Es ist dann mehr so, wenn der eh auf der Veranstaltung in dem Raum liegt, wo alle anderen sitzen, dann kannst du halt das Raspberry Pi selber auch noch das Wi-Fi ausstrahlen lassen, weil dann brauchst du kein extra AP zumindest da abstellen. Genau. Im Grunde ist das ganz straightforward. Man legt das Interface an, packt es in die Bridge, die man vorher gemacht hat, und fertig ist das Ding eigentlich. In dem Moment kommt hinten WLAN-getaggtes Client-Netz raus, man konfiguriert den Switch und fertig ist. Das ist wirklich total easy. Genau, per Wi-Fi muss ich halt den Host-APD konfigurieren und schon taucht im Grunde da auch das München Freifunknet Welt auf. Sieht man jetzt hier auch. Genau. Da gibt es einen kleinen Trick, das ist ein bisschen blöd. Eigentlich denkt man, man kann das jetzt wirklich schön auch mit in die EDC Network Interfaces packen, die Konfiguration dafür. Geht leider nicht, weil ich ihn da nicht in die Bridge reinbekomme, weil das Wi-Fi-Interface erst im Client-Modus bootet. Client-Modus kann man Wi-Fi-Interfaces nicht in Bridges packen. Also muss ich warten, bis Host-APD mit seiner Rekonfiguration des Interfaces fertig ist und erst dann kann es in die Bridge rein. Deswegen Workaround erstmal der RC-Local. Hätte auch ein Systemd-Unit-File schreiben können. War aber zu faul. Genau, jetzt kommt Mesh on LAN mit VXLAN. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was das bedeutet. Die neuen Meshing von Gluon läuft mit VXLAN, damit man eben Unique-IDs hat und nicht mehr aus Versehen, wenn ich jetzt unseren Access Point aufstelle und per LAN das zur Verfügung stelle und es steht einer daneben von Hamburg oder von hier und ich stecke die zusammen, dann finden sich die Batmans einfach. Jetzt gibt es VXLAN drüber, das hat eine Unique-ID, die aus dem Domain-Seed, den man in der Config angibt, in Gluon berechnet wird. Die verhindert, die enkapsuliert quasi Batman nochmal in VXLAN. Und dann kann nur ein Batman oder ein VXLAN mit einem VXLAN sprechen, was dieselbe ID hat. Das heißt, wenn ich jetzt hier den München-Router aufstelle, dann sagt er, ja gut, ich puste jetzt hier zwar mein VXLAN raus, wo das Batman drin ist, aber ich finde keinen, der die gleiche ID hat, also meshen wir nicht. Können also keine Brücken mehr entstehen, die ich nicht haben will. Das ist jetzt natürlich aus dem Domain-Seed berechnet. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt kannst du natürlich hergehen und aus allen laufenden Routern, weil ich sehe jetzt nicht, was die VXLAN-ID ist, ich kenne nur den Domain-Seed. Kannst du das jetzt rauskopieren für all deine Segmente? Das ist aber auch nicht schön. Da also habe ich gedacht, okay, es muss ja aus dem Hash berechnet werden. Und wenn Gluon das berechnen kann, kann es in Python nicht so schwer sein. Das ist das Skript dazu, was es tut. Ist auch alles auf GitHub, kann man dann finden. Also man kann jetzt aus den Domain-Seeds mit dem Python-Skript einfach die VXLAN-ID ausrechnen. Schmeißt man da rein und hinten kommt die VXLAN-ID raus. Genau, das sieht dann ein bisschen eklig alles aus, weil Gluon ganz schön viele Optionen setzt, die, also der macht quasi alles, was Checksumming von VXLAN ist, aus. Werden keine Checksummen mehr gebildet und einfach rausgepustet und auch alles akzeptiert, was nicht Checksummen-konform ist. Klar, macht es einfacher und weniger Last für die Router. Ist halt so. Deswegen ist die Kommandozeile auch ein bisschen lang geworden. Genau. Was kommt jetzt am Ende raus? Schneller, sparsamer Offloader. Man sieht hier, das Ding braucht bei vollem Durchsatz und 5 Wi-Fi-Clients 3,7 Watt. Also wirklich gar nichts gegenüber 30 oder 20 Watt von einem Futro. Genau, wir haben einigermaßen guten Durchsatz. So 118 Mbit habe ich immer zuverlässig hingekriegt. Wie gesagt, 180. Je nachdem, was auch an Payload drin ist und halt je nachdem, was für ein Server es ist. Hier haben wir VXLAN-Meshing-Kapazitäten. Da habe ich quasi zwischen zwei Pis, die beide das gleiche Setup haben. Der eine hat den Nginx und der andere war der Client. Habe ich einen File runtergeladen über das VXLAN-Meshing. Hier sieht man auch schön, wie das alles ineinander enkapsuliert ist. Das ist das Batman-Interface, quasi die Netto-Datenrate, das sind 290 Mbit. Dann kommt schon der Overhead fürs VXLAN obendrauf, sind wir schon bei 299 Mbit. Und dann ist das VXLAN, dann war Batman obendrauf und dann ist VXLAN obendrauf und am Schluss kommen 333 Mbit raus. Insgesamt. Also so viel Overhead produzieren wir quasi durch das VXLAN-Meshing, Batman und WLAN-Tagging. Ist schon eine Summe, aber funktioniert gut und das Raspberry Pi läuft dann so bei 70, 80% CPU. Also es ist eigentlich ziemlich gut. Und die anderen Cores sind frei, weil das meiste ist single-threaded. Nur VXLAN läuft natürlich schön im Kernel und das ist alles toll. Und man kriegt das gut durch. Genau, also es ist wirklich schön schnell. Das muss man einfach so sagen. Genau. Dann war das fertig und man hat gesehen, ja, Offloader läuft. Was kann man jetzt eigentlich noch mit so einem Pi machen? Was wäre denn noch schön, wenn das Pi jetzt könnte, wenn man es zum Beispiel jetzt hier mit hinträgt oder auf eine Messe mitträgt, wo wir sagen, wir haben jetzt keinen großen Stand, aber wir wollen jetzt trotzdem mal kurz wenigstens so ein bisschen Freifunk zeigen. Genau. LTE-Uplink wäre geil. OLED wäre toll. Gehäuse braucht es natürlich, weil so rumliegen war es auch irgendwie blöd. Und kann man es nicht eigentlich einfach selber mit irgendwelchen offenen Wi-Fis verbinden lassen und dann wieder Freifunk ausstrahlen lassen? Mal schauen. Genau, also LTE-Uplink, die ersten Tests. Der erste Test war dann auch gleich mal ein Ausflug an den See in der Handtasche zum Testen, ob das auch gescheit funktioniert. Da hat es dann gleich mal 40 Clients abgekriegt. Funktionieren also. Es wird dann ein bisschen warm, aber es funktioniert. Deswegen. Dann auch die professionellen Lüftungslöcher da im Karton, damit es ja, nicht komplett überhitzt. OLED-Display muss natürlich sein, weil man will ja sehen, wie viele Clients man hat und welchen Durchsatz man gerade so fährt, was der höchste Durchsatz so in der letzten Stunde und so war. Genau, das sieht man da vorne auch gerade in Live, wenn man sich auf die SSID verbindet. Das hat gerade Uplink über Freifunk hier natürlich zu unserem Freifunk. Genau. Das war dann das nächste Projekt eben. Ich will einfach irgendeinen Wi-Fi-Dongle anstecken können und er soll dann sich quasi suchen, was es hier für Wi-Fis gibt, sich einloggen und versuchen, Kontakt nach Hause aufzunehmen quasi und selber ein Client-Netz quasi bereitstellen per Wi-Fi. Tut auch. Ist auch im Grunde gar kein Problem. Genau. Und dann kam die 3D-Druckerei von einem Kumpel. Dem habe ich ein paar Vorlagen geschickt, mit so ungefähr könnte ich mir das vorstellen, wie das Pi am Schluss aussieht. Dann gibt es einmal das eben mit Lüfter, was auch, muss man leider ehrlich sagen, zu empfehlen ist, wenn man es irgendwo wirklich länger betreiben will, ist das mit Lüfter schon die bessere Lösung. Wenn man es einfach nur mit sich rumschleppt und es viel draußen rumsteht und gut belüftet werden kann, dann ist das andere natürlich toll. Wir arbeiten gerade aber noch an der Kombination aus beidem. Das wird heute Abend noch gedruckt, also morgen ist wahrscheinlich fertig. Dass quasi Display und Lüfter in einem sind, einfach nur, weil es geht. Genau. Das Ganze findet ihr auch wirklich als Komplettbeschreibung in unserem Wiki. Da könnt ihr quasi alles nachbauen, was ich da beschrieben habe, weil es wäre für den Vortrag einfach viel zu lang gewesen, was man jetzt genau alles machen muss. Das könnt ihr da aufrufen, das ist alles in unserem Wiki, also wirklich Step by Step. Es haben schon fünf andere durchgespielt, das Setup quasi. Genau. Viel Spaß dabei. Das Fragen?
Gab es noch irgendwelche Paketfilter oder ähnliches, so EB-Tables, die ihr dann
Das
von
habe ich
Hand noch?
vergessen zu sagen, genau. Da kam ich jetzt vor dem Test nicht mehr dazu, die reinzumachen. Ich will da eigentlich einfach alle, die Gluon auch hat, reinmachen, dass es eben richtig gefiltert wird. Genau, aber da irgendwann musste ich mal arbeiten. Ja, genau, das wird halt
Gegen
alles.
Rocktiger-CP-Server zum Beispiel.
Genau, das soll alles noch reinkommen. Habe ich mir schon alles angeschaut, liegt auch im Grunde schon am Boden, ist aber noch nicht drin. Genau. Also im Moment ist es noch, im Grunde kann jeder einen Multicast-Storm drüber abbilden, aber es wird jetzt, kommt noch auf der Wiki-Seite dazu, wie man das macht. Sonst noch?
Hast du schon vorgefühlt bei den Gluon-Leuten, ob sie davon irgendwas nehmen würden, von dem, was du da jetzt reingebaut hast? Also, auch wenn sie natürlich, ich meine, du hast natürlich jetzt auf was anderem gebaut, aber beispielsweise den OLED-Support oder sowas, um das auch einem normalen Gluon anzutun oder sowas, das sieht für mich also auch so locker aus, weil irgendwelche I/O-Ports findet man ja nicht nur in einem Raspi, sondern auch vielleicht auch in anderen Routern.
Also soweit ich weiß, es gab von Freifunk Hochstift auch schon mal jemand, der es an den 841er dran gebaut hat, so ein Display. Also soweit ich weiß, muss man das Paket nur aus OpenWRT nachinstallieren. Es gibt da ein Paket, das sowas kann.
Aber so ein komplettes Gluon-Paket.
meine halt so als komplettes Gluon-Paket, dass man es einfach nur so als Community.
Glaube ich nicht.
Wäre halt schon sehr praktisch, wenn das auch upstream ginge, dann, ne, das wäre schon vielleicht der Wunsch danach.
Ich kann mal fragen, aber ich glaube nicht, weil ja auch die Python-Abhängigkeiten sind leider einfach zu groß, dass sie noch auf die großen.
Naja gut, aber wir wollen ja jetzt irgendwie auf die Router mit dem vielen RAM und dem vielen Flash.
Double-Disking, genau.
Es muss ja Gründe dafür geben, warum wir das unbedingt tun müssen.
Das stimmt. OLED-Displays, ja. Perfekt. Okay.